Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
Und mein Name ist Michael Münz. Und in der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, das das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in seinem diesjährigen Lagebericht besonders hervorgehoben hat. Dieser Lagebericht ist sowas wie die jährliche Zusammenfassung über die Bedrohung im Cyberraum und der Bericht für 2021 ist jetzt in diesen Tagen erschienen. Darin schätzt das BSI die aktuelle Situation als angespannt bis kritisch ein und sagt, dass in Teilbereichen sogar schon Alarmstufe Rot herrsche. Viele Cyberkriminelle seien professioneller geworden. Und als größte Bedrohung zurzeit werden in diesem Lagebericht Ransomware-Angriffe genannt. Für uns ein Anlass, diesem Thema auf den Grund zu gehen. Und wir haben uns dafür einen Experten eingeladen, Alexander Hertel. Von ihm lassen wir uns erklären, was Ransomware eigentlich ist, warum sie so gefährlich ist und natürlich auch, wie wir uns davor schützen können.
Ja, und die Frage ist ja auch, wo sind wir betroffen als Verbraucher und Verbraucherinnen? Weil die Angriffe häufig nicht mehr nur unmittelbar Einzelpersonen gelten, sondern vermehrt eben Institutionen und Firmen betreffen. Es gibt ein paar aktuelle Beispiele aus den letzten Wochen. Da sind zum Beispiel Schwerin und Witten Opfer geworden. Da waren dann Bürgerämter geschlossen. Einige Zeit lang gab es auch gar keinen Kontakt per Telefon. Die Verwaltungen waren lahmgelegt. Das hieß, man konnte beispielsweise keine Personalausweise, Pässe oder Führerscheine beantragen. Man konnte auch sich nicht an- oder ummelden, wenn man umgezogen ist. Wir hatten in einer Folge vor kurzem über den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gesprochen. Da konnten vor einigen Monaten auch Sozialleistungen nicht ausgezahlt werden, weil die ganzen Systeme blockiert und verschlüsselt und nicht mehr zugänglich waren. Und oft dauern die Wiederherstellungen monatelang. Die Technische Universität in Berlin zum Beispiel ist im Frühjahr Opfer eines Angriffs geworden. Vieles ist wiederhergestellt, aber zum Wintersemester haben vor allen Dingen Studierende, die gerade erst anfangen, einige Herausforderungen, weil ihre Studienbescheinigungen sehr spät oder noch gar nicht ausgestellt sind. Und ohne die kann man zum Beispiel ja keine vergünstigten BVG-Tickets kaufen oder beim Vermieter, Vermieterin nachweisen, dass man Studentin oder Student ist. Das heißt, wir sind auch, wenn wir nicht direkt Opfer dieser Angriffe sind, mitleidend und unser Alltag kann sich dadurch dramatisch anders gestalten, als wir es gewöhnt sind und auch brauchen. Und das macht das Thema für uns eben auch aus Verbraucherschutzsicht sehr interessant. Und daher freuen wir uns besonders, Alex, dass du dir heute Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Und vielleicht magst du dich erst einmal kurz vorstellen, damit wir dich besser kennenlernen.
Ja, sehr gern. Ich bin Alexander Hertel. Ich bin eingesetzt im BSI in dem Referat, das sich mit der längerfristigen Beobachtung der IT-Sicherheitslage beschäftigt und dort in dem Teilthema Threat Intelligence. Das ist kein klar umrissener Begriff. Für mich meine Haupttätigkeit ist fokussiert einmal auf dem operativen als auch auf den strategischen Teil. Operativ muss man sich so vorstellen, dass ich versuche, die Cyberkriminellen in Gruppen einzuteilen und mir dann auf längere Zeit zu beobachten, wie gehen die Angreifer vor, welche Malware setzen sie ein, in welcher Reihenfolge infizieren sie Geräte oder rollen ihre Malware aus. Und auf der anderen Seite die strategische Komponente, dass man versucht, Trends zu erfassen. Wo gehen die Cyberkriminellen zukünftig hin? Was ist die nächste Bedrohung, auf die wir uns vorbereiten sollten, vor der wir warnen sollten? Und das Ganze dann für die verschiedenen Adressaten aufbereitet, von den Kollegen, die vor Ort beim Betroffenen sind, bis hin zum Bundestag, wenn der an uns Fragen stellt, aber auch natürlich für Verbraucherinnen und Verbraucher wie hier.
Okay, und damit wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren, erstmal eine Entweder-Oder-Frage. Lieber lebenslang unsichere Passwörter oder lebenslang schlechten Kaffee?
Ganz klar den schlechten Kaffee, den kann man nämlich im Zweifel zwar noch durch Tee ersetzen, aber auf schlechte Passwörter. Da auf den Leben lang zu setzen, ist das eine ganz schlechte Idee.
Das heißt, du nutzt einen Passwortmanager, um dich da zu sortieren?
Auf jeden Fall, sowohl privat wie auch beruflich.
Okay, und dann nochmal kurz dein Weg ins BSI. Also war das so, dass du dir gedacht hast, so eine Beobachtung von Cyberkriminalität, das ist genau das, was ich mir wollte? Oder war der Weg vielleicht ein bisschen weniger geradlinig?
Also sagen wir so, in dem Bereich der Informatik, das war geradlinig. Danach wurde es ein bisschen schwerer, bis ich beim Cybercrime angekommen bin. Das Ganze hat angefangen, dass ich dual studiert habe, angewandte Informatik, über 3 Jahre. Dann ist alle 3 Monate gewechselt zwischen Arbeiten und Studium. Und dort habe ich in den letzten beiden Semestern halt meinen Dozenten für IT-Sicherheit kennengelernt, der auch ein Kollege hier im BSI ist. Und darüber ist dann die Verbindung zum BSI entstanden. Und mir war halt relativ früh klar, in der Privatwirtschaft möchte ich nicht arbeiten. Und daher kam mir die Gelegenheit sehr gelegen. Und über seinen Kurs ist mir dann auch klar geworden, in welche Richtung ich gehen möchte. Und habe mich dann beim BSI beworben. Das Ganze hat dann angefangen im Nationalen Cyberabwehrzentrum, eine Kooperationsplattform mit allen sicherheitsrelevanten Bundesbehörden Deutschlands und dort in der Geschäftsstelle für 1,5 Jahre. Da kann man sich so vorstellen, dass wirklich jeder IT-sicherheitsrelevante Vorfall der Bundesrepublik in irgendeiner Form über den eigenen Schreibtisch geht. Also man sitzt am Puls der Zeit, wenn man so sagen möchte. Und vor 1,5 Jahren habe ich mich dann entschieden, doch in die längerfristige Beobachtung zu gehen und habe mich dann in den Cybercrime-Bereich reingekniet.
Okay, dann lass uns doch mal in das Thema von heute, Ransomware, einsteigen. Kannst du mal erklären, was das ist und was Ransomware macht?
Ja, Ransomware. Man hat es wahrscheinlich schon immer wieder mal gehört und auch, dass das irgendwas mit Verschlüsselung zu tun hat. Im Endeffekt ist es in der Regel ein Softwareprogramm, was wir als Malware bezeichnen, weil es eine böse Absicht verfolgt, das mit Verschlüsselungsalgorithmen Dateien verschlüsseln soll, sodass man nicht mehr selbst darauf zugreifen kann. Man muss sie erst entschlüsseln, bevor man sie wieder nutzbar machen kann. Und das war halt bis vor einigen Jahren war das eher so ein Massenphänomen. Es wurde per E-Mail verteilt zum Beispiel oder auf Webseiten zum Beispiel als gecrackte Software getarnt und es richtete sich mehr gegen den einzelnen Verbraucher oder die Verbraucherin. Aber die letzten 1,5, 2 Jahre hat sich das mehr hin zu Unternehmen entwickelt. Das heißt, die Angreifer fokussieren nicht mehr unbedingt in die Einzelperson, sondern ganze Organisation. Das nennen wir auch Big Game Hunting im Fachjargon. Das heißt auf Deutsch Großwildjagd. Es geht also darum, die richtig großen Lösegelder abzufangen. Und wir haben es jetzt auch, wer die Nachrichten verfolgt hat, dass mehrere Millionenbeträge teilweise als Lösegeld von einzelnen Opfern verlangt werden. Das heißt, da machen die Angreifer tatsächlich richtig Kasse.
Das Prinzip also, Alex, ist, es wird auf den Rechnern, ob jetzt privat oder Unternehmen, da muss man nachher nochmal differenzieren, aber die Idee ist, auf einen Rechner zu kommen oder in ein System zu kommen und die Daten zu verschlüsseln und dann zu sagen, ihr kriegt den Schlüssel, um an eure Daten dran zu kommen, erst wenn ihr uns ein Lösegeld bezahlt habt. Das ist die Idee hinter diesen Ransomware-Angriffen, richtig?
Genau. Das ist die Idee, man hält quasi die Daten einer Person als Geisel, wenn man so will.
Oder eines Unternehmens.
Oder eines Unternehmens, genau. Und bei dem Trend hin zum Big Game Hunting wurde das jetzt noch verschärft die letzten 1,5 Jahre. Das haben wir auch im Lagebericht deutlich betont, dass es halt nicht bei der Erpressung der Daten bleibt, die man quasi als Geisel genommen hat, sondern dass man diese Daten auch vorher gestohlen hat und jetzt damit droht, diese zu veröffentlichen, auch als Datenleak bezeichnet.
Darf ich da nochmal einhaken? Also das heißt, wenn so ein Angreifer oder eine Angreiferin das geschafft hat, in dein System reinzukommen, dann klauen die, während sie noch dabei sind, dich zu erpressen, auch schon Daten und bedrohen dich damit dann nochmal, um den Druck zu erhöhen, dass du tatsächlich bezahlst, ja, dass deine Angst sich verstärkt. Oder habe ich das richtig verstanden?
Quasi, ist ein bisschen andere Reihenfolge. Man muss sich das so vorstellen, der Angreifer kommt ins Netzwerk, auf den Rechner drauf, guckt sich dann meistens in der Regel noch um und versucht sich, wenn es jetzt ein Unternehmen ist, im Organisationsnetzwerk auszubreiten. Und bevor die Ransomware verteilt wird, ausgerollt wird, wenn man jetzt in Software-Sprache bleibt, stiehlt er die einzelnen Daten, zieht sie ab, dann lässt er die Verschlüsselung laufen. Dabei wird eine Erpressernachricht platziert auf dem System, die einen dann darauf hinweist, wie man zu dem Erpresser Kontakt, zum Angreifer Kontakt aufnehmen kann. Und dabei wird einem meistens schon in der Erpressernachricht oder spätestens, wenn man dann in die Verhandlung einsteigt, wird einem dann auch die Drohung offenbart, dass mit Datenleaks gedroht wird. Das heißt, es ist eigentlich so die Drohung lässt sich quasi in zwei Teile aufteilen. Man könnte quasi einmal nur für die Datenerpressungsgeld verlangen und auch für die Datenleaks. Einzelne Angreifer machen das auch. Aber die meistens kombinieren das dann einfach nur, um den Erpressungsdruck beim Betroffenen zu maximieren, damit man wirklich zu der Handlung kommt, okay, ich muss jetzt Lösegeld zahlen, um den Schaden zu verringern.
Wir hatten ja am Anfang, hatte Ute ja schon so ein paar Beispiele genannt, wo Ransomware genutzt worden ist, um Institutionen oder auch Unternehmen unter Druck zu setzen. Was sind denn so die Beispiele, die du nennen kannst, wo du sagst, das sind so die klassischen Fälle von Ransomware, von denen man vielleicht auch schon mal gehört hat durch die Presse oder so?
Ja, klassischer Fall ist natürlich so die Fälle mit den höchsten Lösegeldern oder da, wo tatsächlich die Betroffenheiten deutlich spürbar sind, die kommen auch in die Medien. Wenn es im deutschen Bereich bleibt, einige werden sich wahrscheinlich noch an den Vorfall beim Uniklinikum Düsseldorf, dem UKD, erinnern. Letztes Jahr, da gab es so einen Ransomware-Vorfall, wobei der schon wieder aus dem Klassischen eigentlich rausfällt, weil die Angreifer wahrscheinlich nicht die Absicht hatten, das Uniklinikum zu verschlüsseln, sondern die damit im Zusammenhang stehende Universität. Dass da also eine Verwechslung entstanden ist. Aber wenn wir jetzt eher zu den letzten Wochen, da hätten wir Anhalt Bitterfeld, der erste Fall, wo auch ein Katastrophenfall ausgerufen wurde, um darauf schnell reagieren zu können. Oder auch Witten jetzt die letzten Tage, wo auch eine Stadtverwaltung getroffen wurde. Oder wenn wir in den internationalen Raum gehen, die haben ja richtig die Medien gemacht dieses Jahr, da hatten wir Colonial Pipeline, wo im Westen der USA einer der größten Pipeline-Betreiber betroffen wurde und in der Folge dann auch zum Beispiel Benzin nicht ausgeliefert werden konnte und die komplette Westküste da mehrere Wochen in den Atem angehalten hat. Oder auch vor einigen Monaten der Vorfall mit Kaseya, wo weltweit tausende Unternehmen durch einen einzelnen Angriff quasi betroffen wurden. Mhm.
Du hast ja vorhin schon beschrieben, dass du zwei Aufgabengebiete hast, also operativ und strategisch, also nicht nur du, sondern deine Kollegen und Kolleginnen auch in dem Referat. Welche Rolle spielt denn das BSI in so einem Ransomware-Fall? Also habt ihr aktuell Kontakt zum Beispiel zu Witten, Schwerin gehabt? Ich weiß, ich glaube, von einem Gespräch mit deinem Kollegen Herrn Tuchet in einer Folge erinnern wir uns an Düsseldorf. Da war das BSI damals mit so einer mobilen Eingreiftruppe wohl auch da. Aber welche Rolle spielt ihr generell bei dem Thema Ransomware und vor allen Dingen auch öffentliche Einrichtungen und ich sag mal systemstützende Infrastrukturen, für die ihr zuständig seid?
Wenn wir es allgemein betrachten, erstmal, dann ist quasi das Motto des BSI Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir stellen Empfehlungen und auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen sozusagen zur Verfügung, wie sollte man auf einen Angriff reagieren. Das stellen wir quasi per se jedem Betroffenen, der sich an uns wendet, zur Verfügung. Und dann kommt es darauf an, welche Position nimmt der Betroffene ein. Ist es zum Beispiel eine kritische Infrastruktur oder die Bundesverwaltung, dann greifen wir auch vor Ort ein, wenn der Betroffene das wünscht, mit zum Beispiel der mobilen Angreiftruppe, wie du es genannt hast, unserem Mobile Incident Response Team. Oder halt, wenn es ein herausragender Vorfall ist und unsere Anwesenheit gewünscht ist, dann unterstützen wir auch vor Ort. Das sind zum Beispiel ein Incident-Händler vor Ort im Krisenstab mit unterstützt oder dann im Längeren dann über Remote mit berät oder auch von Strafverfolgern hinzugezogen wird und wir Beratung geben zum Wiederaufbau, aber auch zum Beispiel zum Vorgehen der Angreifer.
Okay, wir haben ja jetzt gehört, was alles möglich ist. Wie sieht's denn mit präventiven Empfehlungen aus, die das BSI ausspricht, wo ich mich weiter informieren kann, sowohl als Unternehmen als auch als Verbraucherin, um diesem Trend entgegenzuwirken, von dem wir ja schon gesprochen haben?
Wir haben einmal für Unternehmen haben wir zum Beispiel einen Bericht über Ransomware, wo dann auch präventiv als auch reaktiv Maßnahmen drin aufgelistet sind. Aber wir haben auch natürlich den umfangreichen Grundschutzkatalog, der auch so grundsätzliche IT-Sicherheitsempfehlungen ausspricht. Und was wir halt jetzt im Unternehmensumfeld immer wieder beobachten, wenn wir zum Vorfall gerufen werden, dass meistens schon die Grundlagen, dass es da immer wieder mal hapert. Von daher, wenn man die sich schon zur Brust nehmen würde, wie das Netzwerk zu segmentieren, ist quasi die Verteidigung in der Tiefe, damit ein Angreifer, wenn er dann mal erfolgreich eingedrungen ist, es schwerer hat, sich zu bewegen. Aber auch, dass man sich darüber Gedanken macht, wenn der Ernstfall eintritt, wie reagiert man darauf? Hat man Backups, die man wieder einspielen kann? Sind die vom Netzwerk getrennt? Aber auch natürlich solche grundsätzlichen Sachen wie Patch-Management oder Sensibilisieren der eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Weil eine der häufigsten Angriffsvarianten ist immer noch über die E-Mail, auf die der Empfänger dann draufklickt oder irgendwas ausführt. Auf der anderen Seite natürlich für den einzelnen Verbraucher oder Verbraucherin, die werden, auch wenn die Angriffe mehr Richtung Unternehmen gehen, werden auch immer noch Einzelpersonen zum Ziel von Ransomware auch direkt. Das ist wirklich die wichtigste Empfehlung, die man als Privatperson haben, umsetzen sollte, ist Updates getrennt vom Computer auf bewahren, so dass man da auch wieder von null starten kann. Also einen Rechner neu aufsetzen, das geht als Privatperson noch, da kann man sich jedenfalls auch Hilfe holen, aber die Daten, die sollte man sicher haben.
Du sagtest gerade Update auf getrennten Rechnern oder getrennten Festplatten, und du meintest Backups auf getrennten Rechnern oder Festplatten, ne? Genau, okay. Und Updates fahren, das ist ja auch das, was wir, ich glaube, in jeder Folge mittlerweile predigen, dass man das an der Stelle macht. Das heißt, im Prinzip sind so die Empfehlungen, die du an Unternehmen hast oder an die IT-Administratoren von Unternehmen oder Institutionen, gar nicht so anders als die als an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und am Ende bleibt für mich immer noch die Erkenntnis, dass der Faktor Mensch eine große Rolle spielt bei dem, ob man betroffen ist oder nicht, ne? Weil ich als Person am besten immer noch mal genau überlege, ob die Mail, die zum Beispiel bei mir ankommt, wirklich authentisch ist und ob ich auf das klicken soll, was da dran hängt oder welcher Link da dran sitzt.
Ja.
Also das war ja auch eine Nachricht aus dem IT-Bericht, dass der Faktor Mensch halt eine große Rolle spielt, und zwar, wenn wir das nicht tun. Und wir versuchen ja immer so ein bisschen aus den Folgen rauszuholen, was können wir machen, was betrifft uns eben auch in unserem Alltag. Und ich habe jetzt mitgenommen, dass das sich, wie Michael schon gesagt hat, gar nicht so wahnsinnig unterscheidet bei Unternehmen und mir als Privatperson. Ich habe natürlich nicht die IT-Infrastruktur hier zu Hause, die jemand in einem großen Unternehmen hat. Aber diese Sorgfalt, diese Vorsicht, diese Skepsis, ne, die wir ja im analogen Leben, wie wir auch häufiger sagen, gegenüber bestimmten Dingen haben, eben auch für das Internet, für digitale Angebote zu entwickeln. Was machst du denn so privat, um deine Infrastruktur zu Hause abzusichern? Also beruflich bist du in einer Behörde, die das alltäglich macht. Aber was hast du für Tipps aus deinem Alltag, die heute unseren Hörerinnen eben auch helfen können, sich gegen Ransomware-Attacken zu schützen?
Ja, privat. So, natürlich zum einen, klar, das mit Updates automatisch einspielen und so, aber auch zum Beispiel die eigenen Daten getrennt auf eine Festplatte zu backupen, auch das automatisch auf eine Festplatte zu backupen, falls auch mal der Rechner so abstürzt, ist das auch nützlich. Aber auch ein wesentlicher Punkt ist, mit den eigenen Daten umzugehen, sich bewusst zu sein, wo liegen welche Daten, wo sind auch meine persönlichen Daten überall hinterlegt. Weil, wie ich ja eingangs erwähnt hatte, ein Ransomware-Angriff, wenn es jetzt auf einem Unternehmen geht, wird jetzt meistens von Datenleaks begleitet. Also da kann man auch sekundär betroffener werden, dass die eigenen Daten abfließen. Von daher, da muss einem bewusst sein, welche Passwörter hatte ich da hinterlegt. Ist es wirklich ein einzigartiges Passwort? Sollte so sein. Die kann man, speichere ich dann zum Beispiel auch selbst über einen Passwortmanager, und darüber kann man sich die auch generieren lassen. Muss man dann keinen Gehirnschmalz reinstecken. Das sind so die grundsätzlichen Sachen. Wenn man das einmal auch sich diese halbe Stunde, Stunde genommen hat, sich darüber Gedanken zu machen, wo man überall eigentlich vertreten ist im Internet. Da muss man das ja auch nicht nochmal machen, sondern eigentlich nur, wenn man einen neuen Dienst nimmt, sich dann die Minute nehmen, es eintragen, einen Passwortmanager und dann ist gut. Aber dieser initiale Schritt, der ist wichtig, den sollte man auf jeden Fall mal machen.
Ich habe noch zwei Sachen, die ich gerne von dir wissen würde. Die eine ist, die Leute, die das machen, also die Ransomware verteilen, was sind denn das für Leute? Sind das halt, also klar, im weitesten Sinne Kriminelle, aber sind das halt Programmierer? Sind das Leute, die, keine Ahnung, oder gibt es das auch so, schon so eine Dienstleistungsstruktur, dass wenn ich eine Idee habe, ich mir Leute zusammenstellen kann oder Dienstleistungen bestellen kann, die mir dabei helfen, Ransomware zu verteilen? Sind das Script-Kids, die einfach Langeweile haben und einfach mal nur schauen wollen, wie gut sie schon sind? Wer steckt denn hinter so Ransomware-Angriffen eigentlich heutzutage?
Dienstleistung trifft es tatsächlich sehr gut. So wie wir es beobachten oder auch zum Beispiel das Bundeskriminalamt in seinem Jahresbericht dargestellt hat, muss man sich die Cybercrime, diesen Bereich, wie einen eigenen Wirtschaftszweig tatsächlich vorstellen. Das heißt, für jeden Teil eines Angriffs gibt es dort eine Dienstleistung, jemand, der nur diesen Teilschritt anbietet. Wenn es zum Beispiel für den initialen Angriff geht, gibt es dann diese sogenannten Access Broker oder Access as a Service. Das sind im Grunde Angreifer, die haben sich nur darauf spezialisiert, auf einen Rechner zu kommen, in ein Netzwerk einzudringen und verkaufen den Zugang dann weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, das BSI frustriert mich ganz total und ich steige aus dem Behördenleben und Privatwirtschaft, hatte ich ja gesagt, mag ich auch nicht, wäre der logische Schritt, ich werde Cyberkrimineller, die Fähigkeiten habe ich ja aus meinem beruflichen Vorfeld und damit hätte ich alle Dienstleistungen da, ich muss mir die Sachen nur zusammenbeziehen und könnte sofort starten mit einem Cyberangriff. Und das ist tatsächlich auch die Realität, dass es sind teilweise die Cyberkriminellen auch frustrierte Leute, die aus, die in ihrem IT-Umfeld halt nicht die Anerkennung oder die Bezahlung bekommen haben und sagen, in dem Feld kriege ich immerhin mehr Geld, als wenn ich jetzt mal die 40-Stunden-Woche bei meinem Unternehmen verbringe. Das ist tatsächlich die Realität und dadurch kommt auch Expertise in den Cybercrime-Bereich rein, dass dann da auch begabte Programmierer sind, die uns Verteidigern das Leben schwer machen.
Und wenn ich jetzt tatsächlich betroffen bin, also ob jetzt als Unternehmen und Institution oder auch als Privatperson, bezahle ich dann und dann kriege ich meine Daten wieder?
Wahrscheinlich nein. Die Empfehlung des BSI ist grundsätzlich, kein Lösegeld zu zahlen, weil man nie sicher sein kann, ob man tatsächlich die Daten wiederbekommt oder wenn es jetzt um so einen Angriff geht, wo auch mit Datenleaks gedroht wird, ob die Daten nicht vielleicht doch später noch veröffentlicht werden oder unter der Hand weiterverkauft an anderen Cyberkriminellen, das kann man als Betroffener kann man das nicht verhindern. Man ist quasi auf das Vertrauen von jemandem angewiesen, der bereit war, einem alles zu verschlüsseln und die Unternehmensgrundlage zu entziehen. Oder auch die Daten, die einem am Herzen liegen, zu verschlüsseln und für immer unbrauchbar zu machen, ist halt die Frage, ob man da tatsächlich das Vertrauen dem entgegenbringen kann und sollte.
Also Vorsorge ist besser, als das Nachsehen zu haben, sowohl als Unternehmen, Institutionen oder auch als Privatperson. Ich rekapituliere nochmal die wichtigsten Tipps. Man kann das offensichtlich nicht oft genug sagen. Also Updates, sichere Passwörter, nicht mit dem Internet verbundene Backups und vor allen Dingen eine gesunde Portion Skepsis und Vorsicht, wenn man digital unterwegs ist und sich seinen digitalen Alltag möglichst sicher gestalten möchte. Das habe ich jedenfalls mitgenommen. Michael, hast du noch was gehört, was wir unseren Hörerinnen am Ende nochmal zusammenfassend präsentieren sollten?
Nicht bezahlen. Das nehme ich auch noch mit. Das ist halt auch nicht bezahlen, auf jeden Fall. Das ist ja tatsächlich so ein Punkt, an dem man wahrscheinlich kommt, wenn man irgendwie feststellt, meine Familienfotos der vergangenen 2 Jahrzehnte sind weg oder meine ganzen Passwörter oder was auch immer. Ne? Nicht bezahlen nehme ich auch noch mit als wichtigen Hinweis. Und Alex, von dir noch irgendwas, was wir beide jetzt nicht erwähnt haben?
Nein, ich würde sagen, das ist gut auf den Punkt gebracht.
So, dann verabschieden wir dich zu deinem schlechten Kaffee, für den du dich entschieden hast, weil du sichere Passwörter vorziehst, was natürlich aus deiner Sicht und vor allen Dingen aus Sicht des BSIs wahrscheinlich die bessere Wahl ist. Und du sagst ja, man kann auf T umsteigen. Wir haben beim nächsten Mal hier vor unserem Mikro zwei Menschen, die sich genau mit dem auskennen, was man braucht, um erfolgreich Systeme zu hacken. Wir haben nämlich zwei Hacker hier und ich persönlich bin sehr, sehr gespannt, was die aus ihrem Alltag berichten und was wir an Präventionstipps vielleicht von denen noch mitnehmen können. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast.
Immer gerne.
Ja, vielen Dank, war super. Dankeschön.
Ja, und wir hoffen, dass ihr uns alle weiterverfolgt. Update verfügbar auf euren Plattformen, abonniert, damit ihr keine Folge verpasst.
Und wie immer gilt, wir freuen uns über Hinweise, Ideen, Anregungen und auch Kritik. Ihr könnt uns kontaktieren über die BSI-Kanäle auf Facebook, auf Instagram, Twitter oder YouTube oder auch eine Mail schicken an bsi@bsi.bund.de. Wir freuen uns auf Post und bis dahin weiter alles Gute und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Ja. Bis bald. Tschüss.